Ja, ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, es tut gut, sich auf dich hin auszurichten, gerade auf den schwierigen, merkwürdigen Zeiten, in denen wir leben. Du bist unser Heiland, der unser Leben heil macht. Du bist unser Hirte, der uns durch diese Zeit hindurch trägt und führt bis in die Ewigkeit. Du bist unser Herr, dem wir uns anvertrauen dürfen, weil du auch Herr der Geschichte bist, auch unseres Lebens. Du bist unser Helfer in ganz praktischen Dingen im Alltag, Herr. Und du bist unser hoher Priester, der uns vor dem Thron des Heiligen Gottes, des Vaters vertritt und Fürsprecher für uns ist. Herr, wir haben Grund, dir zu danken für all das, wer du bist und was du für uns bist. Hohe Priester, Herr, Heiland, Hirte, Helfer. Danke, Herr. Und jetzt öffne uns dein Wort, dass wir recht verstehen und aufnehmen und darüber reden, Herr, was es heißt, Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden. Amen. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich mal wieder heute hier bei euch sein darf. Man wird ja so als Prediger hin und wieder mal, nicht so oft, aber hin und wieder mal auch in andere Gemeinden eingeladen. Und wenn ich zu euch nach Speyer komme, dann muss ich sagen, da freue ich mich immer ein Tick besonders irgendwie drauf, weil wir doch auch eine lange, lange Verbundenheit miteinander haben, auch mit Einzelnen, Elke und Rainer, wenn ich dran denke. Und ich habe mich gefreut, die Ines hat mich erkannt und der Tobias das sehe ich mal wieder und andere aus der Gemeinde und neue Gesichter. Und ich war ja noch in der Gemeindepastor, die Muttergemeinde von der FEG Speyer ist, nicht? Und habe eure Zeiten erlebt, wo es wirklich nach vorne ging und ihr gewachsen seid. Und auch die schwierigen Zeiten war ich ja dann auch ein Stück weit mit drin. Und jetzt so diese Zeiten, wo sich wieder diese Sache stabilisiert und man wieder Hoffnung hat und so nach vorne geht. Also und diese Verbundenheit, die ist einfach da und deshalb freue ich mich immer wieder mal zu kommen. Ich habe ja dieses Thema mitgebracht, Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Ich danke dir, Rainer, du hast mich schon so ein bisschen mit hineingenommen, auch im Himmel als Sehnsuchtsort. Und ich möchte uns heute mal so mit hineinnehmen, wann ist denn eigentlich Gemeinde überhaupt ein Stück Himmel auf Erden? Welche Rolle spielt Gott da dabei als Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und welche Aufgaben sind an uns herangetragen, dass Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden sein kann? Und dann die andere Frage, warum erleben wir das manchmal gar nicht so, dass Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist? Vielleicht nur so sporadisch mal punktuell oder für eine gewisse Zeitphase, aber dann wieder so gar nicht. Und wir fragen uns, macht es überhaupt Sinn, mit Gemeinde unterwegs zu sein? Also wann ist Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden und welche Aufgabe kommt Gott dabei zugute? Und wo sind wir gefordert, dass das überhaupt so werden kann? Ich möchte euch aber erstmal mit hineinnehmen und euch bitten, dass ihr euch mal vorstellt, euer wohlverdienter Jahresurlaub wartet auf euch. In dieser Zeit passt es jetzt vielleicht nicht so, hätte vielleicht im Frühjahr oder so besser gepasst, die Frage zu stellen. Aber stellt euch einfach mal vor und du hättest eine Reise nach Griechenland gebucht. Jetzt weiß ich nicht, wer war vielleicht dieses Jahr gerade in Griechenland oder in den umliegenden. Na, ihr werdet irgendwo Urlaub gemacht haben können, obwohl es durch Corona nicht immer so einfach war. Aber stell dir vor, du hättest jetzt eine Reise nach Griechenland gebucht, 2 Wochen Sonne, Strand und Sonne und du weißt, das wird schön. Und darauf freue ich mich auf diese 2 Wochen. Und der Slogan aus dem Reiseprospekt, der tut eigentlich noch ein Übriges, denn der Slogan heißt Himmel auf Erden. Also 2 Wochen Griechenland, Sonne, Strand und mit dem Slogan Himmel auf Erden. Das passt ja auch irgendwie zu uns Christen mit dem Himmel. So, und also du buchst diese Reise und mit Vorfreude kommst du am Flughafen an, die Corona-Maßnahmen, alles durchgecheckt, alles in Ordnung, auch das Gepäck ist eingecheckt, du hast das Flugticket noch in der Hand und dann betrittst du die Wartehalle und plötzlich erstarrst du und denkst, das gibt's doch gar nicht und du traust deinen Augen nicht und du bleibst erstmal wie angewurzelt stehen und reißt die Augen auf, weil in der Wartehalle sind viele Personen, das ist vielleicht noch nicht so das Ungewöhnliche, in der Wartehalle sind öfters viele Personen, aber du schaust dich um und du merkst, ich kenne jeden, der hier an dem Schalter steht und diese 2 Wochen Griechenlandurlaub macht. Und es sind alles Geschwister und Freunde aus deiner Gemeinde. Ganz ehrlich, wie geht's dir in diesem Augenblick, wenn du diesen Überraschungsmoment erleben würdest? Würdest du sagen, hurra, das wird ja jetzt noch schöner? mit den Geschwistern am Strand und abends mit der Bibel in der Hand und schöne Lobpreislieder, ein Gläschen Wein zum Abschluss. Das wird ja wie eine riesig schöne Gemeindefreizeit, 2 Wochen lang. Oder sagst du dir, ob das gut geht? 2 Wochen miteinander? Wie wird es dir damit gehen, wenn du dir das so vorstellst? 2 Wochen Himmel auf Erden, Intensivurlaub mit der Gemeinde. Man kann über Gemeinde Jesus im Allgemeinen oder auch im Speziellen als Ortsgemeinde ja ganz unterschiedlich denken und man macht auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Auf jeden Fall der Apostel Paulus, der freut sich, wenn er an Griechenland denkt. Und deshalb habe ich euch diese Assoziation mit Griechenland versucht nahezulegen. Paulus freut sich, wenn er an Griechenland denkt. Aber nicht nur, weil er an das Land denkt, sondern weil er an eine Stadt denkt. Thessaloniki, das heutige Saloniki. Und er freut sich aber nicht nur, weil er an Griechenland oder an eine schöne Stadt, Handelsstadt Thessaloniki denkt, sondern er freut sich, dass es in dieser Stadt Thessaloniki eine Gemeinde gibt, eine Gemeinde Jesu. Und er hat diese Gemeinde gegründet, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Und was er so schreibt in den ersten Versen zu diesem Thema, das legt so diesen Gedanken nahe, die Gemeinde in Thessaloniki scheint ein Stück Himmel auf Erden zu sein. Und da wollen wir heute mal ein klein wenig hineinschauen. Wir lesen die ersten Verse aus dem ersten Thessalonischer Brief. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Das ist der sogenannte Briefkopf. Und der erste Thessalonischer Brief ist ja einer der jüngsten Briefe von Paulus oder der ersten Briefe, die Paulus geschrieben hat und die uns erhalten sind. Und da lesen wir also in diesem Briefkopf Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Bevor wir gleich einsteigen in diesen Text, in diesen Briefkopf, ganz kurz zum Hintergrund. Und in Apostelgeschichte 17, jetzt könnt ihr eine kleine Landkarte sehen, in Apostelgeschichte 17, 1 bis 9 lesen wir, wie die Gemeinde in Thessaloniki von Paulus gegründet wurde und wie sie entstanden ist. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise dorthin gekommen, in diese bedeutende Handelsstadt, und mutig, so wie wir Paulus kennen, und entschlossen, predigt er das Evangelium von Jesus Christus. Und immer da, wo Paulus das Evangelium von Jesus Christus weitergibt, bleiben die Reaktionen nicht aus. Und es gibt immer ganz unterschiedliche Reaktionen. Menschen kommen zum Glauben und andere Menschen wenden sich ab. Und in dieser Stadt kommen also einige Menschen zum Glauben und das Schöne ist oder das Erstaunliche ist, dass berichtet wird, welche Art von Menschen zum Glauben kommen. Lest es mal nach, Apostelgeschichte 17. Da lesen wir davon, dass einige Juden zum Glauben gekommen sind. Das heißt also Menschen, die im Alten Testament zu Hause sind, die die Gebote Gottes kannten, die Jahwe kannten, die die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel kannten. Also einige Juden, die dort gelebt haben, kommen zum Glauben. Und dann lesen wir, dass aber auch viele Griechen zum Glauben gekommen sind. Die kannten das Alte Testament gar nicht, die hatten ihre eigene Götterwelt und ihre Mysterienreligionen und ihr freizügiges Leben und ihre Philosophen, mit denen sie unterwegs waren. Und dann hochinteressant heißt es noch, eine große Anzahl von vornehmen und angesehenen Frauen der Stadt wurden gläubig. Können wir uns das so vorstellen? Auf der einen Seite Menschen, die in der jüdischen Religion beheimatet sind, auf der anderen Seite Griechen, die in der griechischen Mythologie beheimatet sind und dann vornehme Frauen, mixed persons, high society der Stadt, die sich in der Gemeinde treffen. Man fragt sich nur, wo sind die Männer? Fragt man sich heutzutage manchmal immer noch auch in Kirchen und Gemeinden. Wo sind eigentlich die Männer geblieben? Interessante Zusammensetzung, oder? Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Also eins können wir vorneweg sagen, ein Selbstläufer ist das nicht. Da prallen ja unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Prägungen aufeinander. Und man hat sich nicht gesucht, man hat sich auch nicht gefunden, sondern Gott hat sich die Leute ausgesucht und zusammengestellt in dieser Phase der Gemeindearbeit. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Und dann lesen wir weiterhin, darf ich das noch abschließend so sagen, bevor wir in den Predigtext einsteigen, dass Paulus relativ schnell Thessalonich verlassen musste, weil der Widerstand zugenommen hat. Und er fürchtete um sein Leben und er musste schnell weitergehen an dieser Stelle. Und die große Frage war, was wird aus dieser Gemeinde, die so unterschiedlich zusammengesetzt ist? Der Glaube verbindet sie an Jesus Christus, aber die Kultur und die Prägung und die Vorstellungen sind ganz unterschiedlich. Und dann lesen wir, Gott sei Dank, die Gemeinde festigt sich auch durch schwierige Zeiten hindurch, so wie ihr euch wieder gefestigt habt durch schwierige Zeiten hindurch, so wie sich meine Gemeinde Heidelberg durch schwierige Zeiten hindurch der letzten Jahre jetzt wieder gefestigt hat und Aufbruch und Hoffnung hat. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief. Also hier schreibt. Ist der Mikro schlecht? Ah, muss ich wieder sagen. Entschuldigung. Also meldet euch einfach, falls ich schlecht zu verstehen bin, gell? Es wäre ja schade, wenn ich versuche euch hier das Wort Gottes weiterzugeben und das muss auch gut verstehen, damit ihr kommt. Dankeschön, Rainer. Ja, und dann lesen wir also in diesem Briefkopf, dass Paulus so viel Grund zum Danken hat und dass er das auch ganz konkret beschreibt. Und er sagt später noch auch, ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis und mit Freude im Heiligen Geist. Das finde ich auch so ein schönes Bild. Ihr habt das Wort Gottes aufgenommen in großer Bedrängnis, in schwierigen Zeiten, aber in der Freude mit dem Heiligen Geist. Ist es nicht auch etwas, was uns gut zu Gesicht stehen würde? Nicht? Wir leben auch in schwierigen, merkwürdigen Zeiten. Aber trotzdem in der Freude des Heiligen Geistes das Wort auch heute Morgen aufnehmen und bewegen, sodass Gottes Geist, Gottes Kraft aus seinem Wort unser Leben bestimmt. Und Paulus schreibt, ihr seid Vorbild geworden für alle anderen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Diese Gemeinde Thessalonich hatte eine Ausstrahlungskraft. Die hatte eine Wirksamkeit in ihre Umgebung hinein. Diese Gemeinde hat den Unterschied gemacht. The church made the difference. Das war eine Gemeinde, die einen Unterschied gemacht hat in dieser Region, wo sie entstanden ist und gelebt hat. Und wir, meine Gemeinde in Heidelberg, wir hier in Speyer, machen wir einen Unterschied. Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden, Ausrufezeichen, Fragezeichen oder beides. Jetzt steigen wir ein in unseren Bibeltext und ich möchte uns vier Hinweise mit auf den Weg geben, die helfen können, wie wir eine Gemeinde werden können, die ein Stück Himmel auf Erden repräsentiert oder lebt und das uns gut tut. Fangen wir mit Jesus Christus und Gott dem Vater an. Das ist der erste Hinweis mit dem nächsten Bild, Tobias, wenn du es uns zeigst. Gemeinde ist deshalb ein Stück Himmel auf Erden, weil die Gemeinde in Gott ihr Dasein hat. Ich habe lange überlegt, wie könnte ich das, um was es hier jetzt geistlich geht, am besten ausdrücken. Weil es heißt ja hier so am Beginn, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Das ist erstmal der ganz normale Briefkopf, den keiner befremdet in der damaligen Zeit. Man nennt den Absender, da wird das Dream Team hier genannt, Paulus, Silvanus und Timotheus, das ist der Absender. Dann wird der Adressat genannt an die Gemeinde in Thessalonich. Und bevor dann der Gruß kommt, der auch üblich war, nicht Gnade sei mit euch und Friede, lesen wir plötzlich einen merkwürdigen Zusatz, der sonst in den antiken Briefkopf so nicht reinkommt. Dass Paulus schreibt, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also die Gemeinde, die Absender ist dieses Briefes, sagt Paulus, ist wörtlich übersetzt, in Gott, dem Vater und in dem Herrn Jesus Christus. Und diese Aussage, da müssen wir mal ein klein wenig drüber nachdenken, was Paulus hier uns geistlich weitergeben möchte an dieser Stelle. Wir haben uns ja an solche Aussagen gewöhnt wie, Jesus Christus lebt in unserer Gemeinde. Wir sind versammelt im Namen Jesu und wo zwei oder drei zusammen sind, ist Jesus unter uns. Der Heilige Geist lebt in uns als Kinder Gottes. Die Gemeinde, die FEG Speyer, gehört zu Jesus. Wir als Gemeinde bekennen uns zu Jesus und lobpreisen ihn, wie wir es eben so getan haben. Das ist alles biblisch bedacht schon atemberaubend genug. Wo es sich immer wieder drüber lohnt, drüber nachzudenken und zu staunen und Gott zu preisen und zu danken, dass der Schöpfer dieser Welt, dass der Heiland dieser Welt, dass Jesus Christus sich so eng mit Gemeinde verbindet, dass er unter uns da ist, auch heute Morgen glaubensmäßig erfasst werden darf, er ist gegenwärtig. Aber Paulus schreibt jetzt hier, das ist ja im Grunde gerade andersherum. Er sagt, Die Gemeinde ist in Jesus und in Gott, dem Vater. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das eigentlich so ein bisschen illustrieren, dass wir jetzt nicht nur den Gedanken haben, Jesus ist in der Gemeinde, sondern umgekehrt, die Gemeinde ist in Jesus Christus, hat ihr Dasein in dem lebendigen Gott. Und in der Vorbereitung ist mir ein kleiner Gedanke gekommen, wie ich das illustrieren könnte, und ich habe mal so Luftballons mitgebracht. Und ich bräuchte jetzt einfach jemanden, der heute Morgen gut bei Luft ist und der bereit wäre, zwei Luftballons aufzublasen. Es geht um keinen Wortbeitrag, es geht einfach nur darum, zwei Luftballons aufzublasen. Wenn einer platzt, macht es kein Thema, ich habe noch einen dritten dabei. Nur alle beide dürfen nicht platzen, aber einer kann auch daneben gehen. Aber ich bräuchte einfach mal jemanden, der nach vorne geht. Würdest du das gerne machen? Ich brauche deinen Namen, weiß ich nicht mehr, aber das Gesicht kenne ich. Sag mir nochmal deinen Namen. Michael, grüß dich. Michael, vielen, vielen Dank, dass du das machst. Dann möchte ich dich bitten, dass du dir mal zwei Ballons herausholst. Und du darfst den ersten schon mal richtig gut aufblasen. Genau. Meine Frau hat mir die Luftballons heute Morgen gegeben und sie hat mir noch in Herzform gegeben. Ich dachte, das passt so wirklich zur Gemeinde und zu Jesus nicht. Michael, vielen Dank schon mal. Bevor er platzt, würde ich dich bitten, dass du jetzt noch einen Knoten reinmachst, sodass wir den fest. Das ist ganz schön. Ja. Dann darfst du schon mal den zweiten aufladen. Und während der Michael hier seiner Arbeit noch nachgeht, möchte ich hier einen Buchstaben draufschreiben. Und ich hoffe, dass wir den dann alle sehen können. Okay, sind mir zu schwer. Du hast doch schon einen Luftballon dabei. Ah, dann hol dir die Zeit immer und ich erkläre das so lang. Also, schaut an, ich habe jetzt hier ein Buchstaben draufgemalt, er verschwimmt ein bisschen, aber ich mal ihn nochmal nach. Das soll ein G sein. Okay? So. Und die Luft, die hier reingeblasen, die Michael reingeblasen hat, die soll im Grunde Jesus symbolisieren. Das heißt, Jesus ist in der Gemeinde, der Ballon ist die Gemeinde und Jesus Christus ist in der Gemeinde. Also, und so, diese geistige Wahrheit, die haben wir eigentlich so präsent, dass Jesus in der Gemeinde ist. Ich glaube, das reicht, Michael. Ja. Wenn ihr sagt, die Knoten reicht, immer, oder? Muss ich auch wieder? So, ja. Jetzt darfst du den blauen Luftballon schon mal halten. Das war ja die erste Illustration. Und jetzt male ich hier einen zweiten Buchstaben drauf. Schau mal, bei deinem Luftballon, das kann man besser sehen, ein Buchstaben. Da habe ich jetzt J drauf gemalt, Jesus. Und die Luft, die der Michael jetzt hier reingeblasen hat, ist im Grunde die Gemeinde. Also die Gemeinde ist in Jesus. Das ist die geistliche Wahrheit, die Paulus hier deutlich macht. Das ist die geläufige. Das ist die geläufige geistliche Wahrheit, die nachdrücklich uns jetzt nochmal erhalten bleibt. Michael, ich danke dir schon mal kräftigen Applaus an dieser Stelle. Guck mal, deine Maske. Genau. So. Gut. Die Gemeinde ist voller Energie, ne? Genau. So, und aber das ist die geistliche Wahrheit, die Paulus jetzt hier in diesem Text uns weitergeben will. Dass die Gemeinde in Jesus Christus ist. Das heißt, ich sag's mal ganz zugespitzt, die geografische Lage der Gemeinde ist Thessalonik. Eure geografische Lage ist Speyer. Meine geografische Lage in meiner Gemeinde ist Heidelberg. Aber die geistliche Lage unserer Gemeinde ist, dass wir in Jesus Christus sind und in Gott, dem Vater. Das heißt, wir sind umhüllt von Jesus Christus. Wir sind umgeben von Jesus Christus. Unser Dasein ist in Jesus Christus. Und wisst ihr, wo man ein schönes Beispiel findet, dass Jesus Christus genau das so sieht? Als der Saulus, der übrigens diesen Brief ja geschrieben hat, an die Thessalonicher, als er noch unterwegs war in ganz anderer Mission, nämlich die Christen verfolgt hat, und dann vor den Toren Damaskus diese Stimme von Jesus Christus hört, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er deutlich wird, das ist Jesus Christus. Und da sagt Jesus ja nicht, warum verfolgst du die Gemeinde? Sondern lest mal nach. Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Aber Saulus wollte eigentlich die Gemeinde verfolgen. Aber Jesus sagt, wenn du die Gemeinde verfolgst, verfolgst du mich. Das hat mit dieser geistlichen Wahrheit zu tun. Weil die Gemeinde, weil wir Christen in Jesus sind. Das heißt, wer Christen verfolgt, verfolgt Jesus Christus. Wie ich über Jesus Christus, wie ich über die Gemeinde rede und denke und handle, zeigt ein Stück weit, wie ich über Jesus rede, denke und handle. Wenn ich in der Gemeinde mitarbeite, arbeite ich in Jesus, für Jesus mit. Und diese geistliche Wahrheit, ich glaube, die brauchen wir wieder viel, viel stärker, wenn wir uns über Gemeinde Gedanken machen. Nicht nur, dass Jesus Christus in uns ist und da ist, sondern dass wir in Jesus Christus sind. Und ich habe selbst gemerkt, ich möchte diese geistliche Wahrheit wieder stärker hochhalten. Und man muss dann, dass ich das zumindest voranstelle und sage, Herr, ich danke dir dafür, dass meine Gemeinde in Christus in dir eingehüllt ist, umgeben ist, dass wir in dir sind. Aber dann müssen wir manches vielleicht auch ansprechen, warum es zum Beispiel diesen Ballon zum Platzen gebracht hat. Vielleicht war das in der Gemeinde zu anstrengend und zu spannungsgeladen und irgendwann platzt dann halt auch mal so ein Ballon, nicht? Und dann kann es auch mal in der Gemeinde platzen. Aber wir müssen zuerst die geistliche Wahrheit immer hochhalten. Und dann können wir uns auch mal mit dem auseinandersetzen, was vielleicht nicht so gut läuft und was uns Kopfzerbrechen in Gemeinde bringt. So, Michael, den gebe ich dir als Dankeschön zurück. Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, nehmt es einfach so mit, dann habt ihr für heute eigentlich schon das Wesentliche und das Wichtigste mitgenommen. Und das ist die Rolle Gottes, warum Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist. Weil wir unser Dasein in dem himmlischen Gott haben, in Jesus Christus und in Gott, dem Vater. Und jetzt wollen wir mal drüber nachdenken, wenn das so die geistliche Wahrheit ist, dieses Dasein in Jesus Christus, wie können wir dann in christusgemäßer Weise unser Gemeindeleben gestalten, sodass das zusammenpasst, sodass diese geistliche Wahrheit, wir sind in Christus, mit dem zusammenpasst, wie wir als Christen miteinander umgehen sind. Das ist das entscheidende Spannende. Und ihr Lieben, der Paulus sagt, die Gemeinde Thessalonich hat das hinbekommen. Diese geistliche Wahrheit und ihre Aufgabe in der rechten Weise zu leben, dass Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden ist. Und jetzt sind wir gefragt, und da möchte ich uns mit hineinnehmen, wieder in diesen Briefkopf, wie Paulus das weiterschreibt. Der zweite Impuls, Gemeinde erlebt man dann als ein Stück Himmel auf Erden, wenn der Glaube an Jesus gemeinsam gelebt wird. Paulus schreibt weiter, wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater. Und da kommt erstens an euer Werk im Glauben. Ich bin in der Vorbereitung an diesem Wort oder an diesen zwei Worten hängen geblieben. Euer Werk. Euer Werk im Glauben. Und habe wieder überlegt, wie war das wohl in Thessalonik? Auf der einen Seite da die jüdischen Gläubigen, die aus dem griechischen Kulturkreis kommen, Glaubenden, und diese vornehmen Frauen, wo die Männer nicht dabei waren. Und dann diese Bedrängnis, die sie erlebt haben, dass Paulus wieder gehen musste. Und gerade diese vornehmen Frauen, wie wird es wohl zu Hause gewesen sein? Das war doch das sicherlich nicht, das liest sich so einfach. Aber wie viel Spannung liegt da drin? Haben die Männer die Frauen wirklich gerne ziehen lassen? Haben sie Angst um ihren Ruf gehabt in der High Society? Oder haben die Männer vielleicht gesagt, ach, geh du mal dahin, habe ich meine Ruhe, dann kann ich irgendwo zum Brot und Spiele gehen, oder ich gehe zu meiner Geliebten, oder wissen wir alles nicht. Aber da liegt doch ein Haufen Spannung drin, warum man nicht zusammen in den Gottesdienst geht. Dann hatten sie weder ein Neues Testament noch christliche Bücher zu Hause. Google und Internet, wo man mal was nachschlagen konnte, nachforschen konnte, gab es damals natürlich auch nicht. Wisst ihr, die waren darauf angewiesen, an dem wenigen, was sie hatten. An das, was Paulus geschrieben hat, an das, was vom Alten Testament ihnen gelehrt wurde oder reingebracht wurde. Und sie mussten ein intensives, gemeinsames Glaubens- und Geselligkeitsleben praktizieren. Und deshalb, Paulus dankt ihnen, dass sie dies gemeinsam tun, an euer Werk im Glauben, wie ihr den Glauben gemeinsam lebt. Und wir leben jetzt in einem ganz anderen Kulturkreis, in einer ganz anderen Zeit. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, auch uns zu informieren und im Glauben uns zu füttern und zu stärken. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es bei uns nicht heißt, euer Werk im Glauben, sondern mein Werk im Glauben. Wir leben in einer Zeit, wo der Individualismus so stark ausgeprägt ist, ich würde mal fast sagen, wie nie. Und es hat auch viel Gutes, dass wir als Individuen wieder stärker im Vordergrund stehen. Ich tue mir immer schwer, wenn ich an Nordkorea denke oder an China denke und dann so denke, die Menschen sind so austauschbar. Die sind wie so eine Masse einfach, aber wo hat das Individuum da noch Wert? Wo wird es gesehen? Das macht mir persönlich immer wieder Angst. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer so die Befürchtung, wir leben zu sehr unseren Individualismus. Ich, meiner, mir. Wo ist es noch wirklich so das Gemeinsame? Und dann wird das Gemeindeleben oft auch so locker gelebt. Es ist doch mein Werk im Glauben, dann entscheide ich, wann ich einen Gottesdienst gehe, wie ich mit dem Abendmahl halte, ob ich überhaupt in den Hauskreis gehe, ob ich mitarbeite oder nicht. Das ist alles schön recht und gut, aber ich glaube, wir stehen heutzutage als Christen in der Gefahr, dass die Gemeinschaft des Glaubens sich auflöst, weil das Individuelle zu stark betont wird. Ich bin gerne dabei, dass die Gemeinschaft des Glaubens dem Einzelnen Freiheit lassen muss, nicht? Es gibt auch so eine Gemeinschaft des Glaubens, die engt ungemein ein und wo dann Leute nur noch die Chance haben, auszubrechen und überhaupt irgendwie aufatmen zu können und weiterzukommen auf dem Glauben. Also diese Individualität muss gewahrt sein, auch in einer Gemeinde, gewahrt bleiben und gestärkt werden. Aber gleichzeitig gilt eben auch, dass die Freiheit des Einzelnen, was den Glauben anbelangt, nicht die Gemeinschaft des Glaubens aushöhlen darf. Und ich glaube, in dieser Spannung müssen wir uns immer wieder bewegen und auch die Dinge miteinander besprechen, damit es ein gemeinsames Glaubensleben gibt, euer Werk im Glauben. Und dann noch das Zweite, was der Paulus hier betont für unsere Aufgabe. Es geht nicht nur darum, den Glauben gemeinsam zu leben, sondern wenn die Liebe wirklich tatsächlich praktiziert wird, dann entsteht auch Gemeinde als ein Stück Himmel auf Erden. Ich nehme wieder diesen Satz, wie Paulus schreibt, wir danken Gott alle Zeit für euch und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, nicht nur an euer Werk im Glauben, sondern an eure Arbeit in der Liebe. Jetzt mal Hand aufs Herz, wer bringt Arbeit und Liebe zusammen? So mal auf die Schnelle. Also ich habe gemerkt, irgendwas sperrt sich da bei mir. Also wenn ich arbeite, dann arbeite ich und versuche ich meine Leistung zu geben und es gut zu machen. Und wenn es um Liebe geht, dann umschleichen mich Gefühle und Emotionen. Und dann stelle ich mir das alles ein bisschen anders vor, wie in der harten Arbeitswelt. Also Arbeit und Liebe, Paulus bringt das hier zusammen. Und er spricht von einer Liebe, die nicht die Gefühle meint, bei dem es einem ums Herz so richtig warm werden muss, auch nicht um Emotionen, die mal schnell hochkochen und dann schnell wieder verglühen. Er spricht auch nicht von Sympathie und Zuneigung, dass es durchaus geben darf, auch in der Gemeinde. Nicht manche sind mir mehr sympathisch zugedacht, andere weniger. Das ist alles menschlich verständlich und gut. Aber er spricht von einer Liebe, die übernatürlich ist und die der natürliche Mensch nicht in sich trägt, aber die in die Herzen der Kinder Gottes ausgegossen ist. Die Liebe Gottes. Diese Agape-Liebe, die Jesus Christus ausgezeichnet hat, der gesagt hat, ich bin eben nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist die Liebe, die die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um in die Niederung, in die Dunkelheit unseres Erdenlebens einzutauchen an Weihnachten. Es ist die Liebe, die sich hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz, um uns das Heil und die Rettung zu ermöglichen. Es ist die Liebe, die von sich selbst wegsehen kann, um für den anderen Gutes zu tun. Die Agape-Liebe, die Liebe Gottes. Und davon lebe ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich lebe von dieser Liebe Gottes. Dass er sein Leben für mich hingegeben hat, damit ich mein Heil bekommen habe. Dass er heute noch vor dem Vater, vor dem Heiligen Gott sich für mich eintritt. Fürsprache, du hohe Priester. Und diese Liebe ist ausgegossen eben auch in mein Herz. Und das müssen wir neu aufnehmen, auch im Miteinander, nicht? Unsere Gemeinde ist und bleibt dann ein Stück Himmel auf Erden, wenn wir uns die Liebe Jesu gegenseitig schenken und sie einander verschenken. Und ich möchte mal ein paar Fragen provozierender Art stellen, um das nochmal konkreter zu machen, auf den Punkt zu bringen. Wo sollte ich vielleicht in meinem Ehrgeiz weiterzukommen? Ich hoffe, dass jeder von uns einen gewissen, gesunden Ehrgeiz hat, persönlich weiterzukommen. Sei es beruflich, sei es in der Familienplanung oder sei es im Hobby, in der Leidenschaft oder sei es auch hier in der Gemeinde. Ich hoffe, dass wir einen gesunden Ehrgeiz haben, weiterzukommen. Aber ich möchte dich fragen, Wo sollte ich vielleicht diesen Ehrgeiz, weiterzukommen, einmal zurückstellen, um anderen nach oben zu helfen? Ich nenne euch ein Beispiel. Ich fahre seit 2 Jahren wieder Motorrad und wir haben dieses Jahr so 3, 4 Bikertouren gemacht. Auch 2 hier in der Pfalz. Ich habe die Pfalz ganz neu kennengelernt. So, wenn man so die Ortschaften fährt und die Weinberge. Wunderschön. Und in dieser Biker, wir haben alle so Kubik, so ab 900 bis 1600 Kubik, entsprechende PS. Und dann hat sich aber einer gemeldet, der hat ein kleines Motorrad, 125 Kubik und 12 PS. Ob er mitfahren könnte, er hätte kein richtiges Motorrad. Und dann habe ich gesagt, du bist herzlich willkommen. Und dann habe ich aber doch überlegt, wie schaffen wir das dann, wenn es soweit ist, dass er nicht ständig abgehängt ist, ne? Und dass er auch seine Maschine nicht überfordert, so dass sie am Ende nur noch raucht und qualmt und er überhaupt keinen schönen Tag hatte. Und wir auch nicht. Und dann habe ich mich über die Geschwister in der Gemeinde gefreut, dass einige schon während dem Touren mal an der roten Ampel mal das Visier hochgemacht haben, rübergeschaut und gesagt, alles okay, geht's mich. Ja? Dass er vorne mitfahren durfte und die anderen haben sich hinten eingereiht und sind langsamer gefahren. Es war ein schöner Tag und er hat sich wohlgefühlt. Aber warum hat er sich wohlgefühlt? Weil wir unsere Leistungsfähigkeit, unsere Motoren nicht zur Schau getragen haben, sondern weil wir sie zurückgenommen haben, damit er einen Tag bei uns erleben kann und mitfahren kann. Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass er einen Roller hatte mit vorne 2 Rädern, da kann man schon mal überlegen, ist es ein richtiges Motorrad als Biker? Nicht? Aber er konnte dieses Motorrad mit dem Autoführerschein fahren. Und das haben die meisten Biker, ich inklusive, nicht gewusst. Und als er uns das erzählt hat, da sind uns erstmal die Augen aufgegangen. Ach, guck mal an. Ne? Und da war er plötzlich interessant. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er wird sonst nie gegrüßt, wenn er mit seinem Roller unterwegs ist, von anderen Bikern. Er wurde zum ersten Mal jetzt bei dieser Tour von anderen Bikern gegrüßt, auf seinem Roller mit vorne 2 Rädern. Wisst ihr, und da geht mir dann das Herz auf. Und dann sage ich, da haben wir genau das getan, was Paulus hier möchte. Einfach beim Biken, nicht? Sich selbst zurücknehmen, um anderen aufzuhelfen. Wo müsstest du vielleicht dein Leistungsvermögen, deinen Ehrgeiz mal zurückstecken, damit ein anderer in der Gemeinde ein Stück weiterkommt, hochkommt an dieser Stelle? Wo müsste ich ein Stück Selbstbezogenheit aufgeben, die Angst immer kurz zu kommen, zu wissen, dass Jesus mich versorgt, um dem anderen mehr Vorsorge zuteilkommen, zu werden zu lassen. In ganz praktischen Dingen. Und jetzt noch das letzte hier, der vierte und letzte Hinweis. Gemeint ist dann ein Stück Himmel auf Erden, wenn die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft uns beflügelt oder wenn die Hoffnung auf Jesu Kommen da ist. Das ist ja oft leider auch etwas in unseren christlichen Kreisen unterbelichtet. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Aber die Hoffnung, die da drin steht, lebt die eigentlich in der jetzigen Realität? Lebt die in meinem jetzigen Christsein und lebt sie in unserem Gemeindeleben? Ich erschrecke selber immer wieder, wie ich so sehr im Alltagsgeschäft drin bin, auch in puncto Gemeinde, dass die Perspektive Ewigkeit gar nicht so die Kraft entwickelt für mein jetziges Dasein hier auf dieser Erde. Und darum geht's doch eigentlich, nicht? Lebe dein Leben, das Gemeindeleben, Perspektive Ewigkeit und mit der Kraft, die Ewigkeit schon für dich bereithält, für das Hier und Jetzt. Darum geht es. Ich möchte uns noch ganz kurz das erklären. In 1. Petrusbrief 1, Vers 3, da schreibt ja Petrus von dieser Hoffnung auch, und die ist natürlich Jesus Christus. Und er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, und jetzt kommt es, zu einer lebendigen Hoffnung. Also wir sind wiedergeboren als Christen zu einer lebendigen Hoffnung. Und warum können wir eine lebendige Hoffnung haben? Petrus sagt es hier, nach der großen Barmherzigkeit Gottes sind wir wiedergeboren. Das heißt, weil Gott mit mir so barmherzig ist, habe ich eine Hoffnung. Nur weil Gott mit dir barmherzig ist, ein Herz voller Erbarmen für dich hat, für deine Situation. Weil er nicht bei jedem Fehler sagt, aber das geht nicht, das klappt nicht und so kannst du nicht und deshalb werde ich nicht mehr. Nein, weil Gott barmherzig mit uns umgeht. Psalm 103, wir sind gekrönt mit Barmherzigkeit und Gnade. Ich habe eine Krone auf, ihr Lieben, und du hast eine Krone auf als Kind Gottes. Und da steht drauf, Gnade und Erbarmung Gottes. Du bist gekrönt mit der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Das ist ein schönes Bild, oder? So, und dann schreibt der Petrus hier noch, und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Natürlich haben wir eine lebendige Hoffnung nur deshalb, weil Jesus lebt. Wir verehren doch keinen großen Toten, sondern wir verehren den Sohn Gottes, der auferstanden ist und lebt, und deshalb ist auch unsere Hoffnung lebendig. Und wenn Jesus Christus einmal wiederkommt, ihr Lieben, dann kommt er zu uns ja nicht als der Richter, sondern als, wie kommt er zu Kindern Gottes, wie kommt er zur Gemeinde, wenn er wiederkommt? Wenn er nicht als Richter kommt, als was kommt er dann? Na? Philipper 3, Vers 21, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dort wird Jesus Christus kommen als Retter für die Gemeinde. Er kommt nicht in dein Leben als Kind Gottes, wenn er heute wiederkommt oder morgen als Richter. Er kommt als Richter für die Welt. Aber für die Gemeinde, für uns Kinder Gottes, kommt er als Retter. Und diese Hoffnung, die sollen wir in Geduld in unserem Herzen tragen. Und die soll sich in unserem Alltagsleben, persönlich, aber auch im Gemeindeleben, soll sie eine Kraft entwickeln. Soll uns Flügel verleihen. Und in Thessalonichen haben sie das geschafft. Ich möchte es auf den Punkt bringen. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles, ich sag's mal so, AWG. Was könnte AWG als Abkürzung? Heute hat man ja ständig Abkürzungen, nicht? Aber was heißt AWG? Wenn Jesus wiederkommt, wird alles wieder gut. AWG. Das ist die AWG-Hoffnung, die wir Kinder Gottes haben, in Christus begründet. Also wenn dir Unrecht geschieht auf dieser Erde und du erfährst keine Gerechtigkeit hier auf dieser Erde, dann sag dir AWG. Alles wird gut. Und auch das wird einmal vor Gott recht tun. Wenn hier auf dieser Erde vieles, was dir wichtig wäre, ich habe einen Motorradfahrer vor Augen, der mit 17 Jahren von einem alkoholisierten Fahrer umgefahren wurde und seitdem Probleme mit dem Bein hat, und er ist jetzt 66 und er kann dieser Leidenschaft, seit er 17 Jahre alt ist, kann er nicht mehr Motorrad fahren. Und wenn ich zu einer Bikertour einlade, dann schmerzt ihm das Herz. Ich bete darum immer, dass er immer wieder diese Hoffnung aus der Perspektive bekommt, AWG, alles wird gut. Auch wenn er vieles offen bleibt und manche Frage nicht beantwortet werden kann, ich sie auch ihm nicht beantworten kann. Ich kann nur den Schmerz mit ihm nach wie vor teilen. Und ich habe zu ihm gesagt, Manfred, ich hoffe, dass wir einmal in der Ewigkeit, dass du mit deiner Traummaschine und ich mit meiner Traummaschine, dass wir mal, sage ich mal, durch den Pfälzerwald oder ich weiß nicht, wie das auf der neuen Erde sein wird, aber dass wir da mal miteinander balken oder die Sehnsucht erfüllt wird, die jetzt so stark nicht erfüllt wird. Wisst ihr, Kinder Gottes leben unter dieser AWG-Hoffnung, alles darf einmal gut werden. So, jetzt Zusammenfassung zum Schluss, also Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Erstens, ja, weil die Gemeinde in Gott ihr Dasein hat. Nehmt es mal wieder mit, ihr lieben Speyerer, eure Gemeinde ist in Jesus. Ihr seid von Gott umhüllt, ihr seid von Jesus umgeben. Was Besseres kann euch nicht passieren. Und nehmt die Gemeinde auch so wertschätzend wahr, auch bei allem, was im Alltag zu bearbeiten ist, wo wir besser miteinander umgehen können und so weiter. Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden. Ja, wenn der Glaube unter euch gemeinsam gelebt wird und nicht jeder nur auf sein Glaubensleben schaut, wenn die Liebe Jesu praktiziert wird, jeder sich ein bisschen zurücknehmen kann, um anderen aufzuhelfen und weiterzuhelfen, und wenn die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft euer Leben beflügelt. Und ein allerletztes mit dem letzten Bild, mittendrin, in dem allem, was wir jetzt betrachtet haben, schreibt Paulus, wir danken Gott allezeit für euch alle und wir gedenken euer in unserem Gebet. Das heißt, Paulus dankt für die Gemeinde in Thessalonich und wie sie ein Stück Himmel auf Erden geworden ist, aber gleichzeitig tut er auch noch Fürbitte. Das muss doch immer wieder neu erbeten werden und errungen werden. Und ich möchte uns jetzt einige Momente der Stille geben, wo jeder ganz persönlich mit Gott im Gespräch sein kann, über das, was ihn heute angesprochen hat, wie er über euch als Gemeinde euch angesprochen fühlt. Indem er Gott dankt in der Stille und indem er aber auch in der Stille Gott gedenkt oder Fürbitte tut, was euch auf dem Herzen liegt, wenn ihr an euer Christsein und an eure Gemeinde hier denkt. Nehmen wir einige Augenblicke der Stille und ich beende sie dann mit einem Gebet.